Wir haben uns ja in diesen Tagen etwas mit der Größe und der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigt. Und ich denke, dass wir das wohl alle mehr oder weniger empfunden haben, dass wir hier doch vor manchen Höhen und andererseits darf man sagen auch Tiefen stehen, die wir unmöglich ergründen, erfassen und verstehen können. Aber ich denke, das Wenige, was wir anhand des Wortes verstehen dürfen, bewegt uns immer wieder, dass wir mit Recht die Frage stellen, was Gott wohl veranlasst hat, seinen vielgeliebten Sohn zu geben, um uns, die wir Feinde Gottes waren, zu erlösen. Und da müssen wir das bekennen, dass es die für uns unfassbare Liebe Gottes ist. Wir wollen heute Abend in diesem Thema uns etwas mit der Herrlichkeit des Herrn beschäftigen, in seiner Stellung als das Haupt des Leibes der Versammlung. Darüber wird an einigen Stellen des Neuen Testamentes etwas gesagt. Und dazu wollen wir aus dem Kolosserbrief zunächst einmal eine Stelle lesen. Da heißt es im Kolosserbrief, ich lese des Zusammenhangs wegen von Vers 12 ab, Kapitel 1, Vers 12, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und jetzt folgt eigentlich die wunderbare Beschreibung unseres Herrn, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waren nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben uns wiederholt daran erinnert, dass wir gerade im Evangelium nach Johannes wohl eines der erhabensten Zeugnisse finden im Blick auf die Gottheit und die Gottessohnschaft des Herrn Jesus. Wenn wir aufmerksam einmal das Neue Testament lesen, dann wird es sehr leicht festzustellen sein, dass es wohl drei Schriftzeugnisse gibt, wo uns in ganz besonderer Weise so diese Gottessohnschaft und die Herrlichkeit und Einzigartigkeit des Herrn vorgestellt wird. Das ist neben dem Evangelium nach Johannes, der Hebräerbrief in seiner wunderbaren Darstellung des Sohnes, wobei die Schwerpunktaussage wohl darin liegt, dass dieser ewige Sohn Gottes wahrhaftiger Mensch geworden ist und dann diese Stellung als hoher Priester übernommen hat. Wir haben jetzt, sagt der Schreiber, einen großen hohen Priester, von dem man im Hebräerbrief bezeugt wird, dass er durch die Himmel gegangen ist, von Gott begrüßt wurde und von Gott bestätigt wurde in seinem neuen hohen priesterlichen Dienst. Wir haben uns gestern daran erinnert, dass diese Stellung des Herrn als Priester oder hoher Priester unterschiedliche Seiten hat. Wir dürfen ihn in dem Charakter des hohen Priesters sehen, gleichsam als Gegenbild zu dem alttestamentlichen Priester. Da war Schwachheit, da war Unvollkommenheit. Sie waren durch den Tod gehindert zu bleiben. Aber in der Person des Herrn Jesus finden wir dann das vollkommene Priestertum zur Darstellung gebracht. Nicht nach der Ordnung Aarons, sondern nach der Ordnung Melchisedek. Wobei der Schreiber ganz besonderen Wert darauf legt, dass wir damit zweifellos an eine höhere Ordnung erinnert werden, wie sie im aaronitischen Priestertum der Fall war. Denn das Priestertum Melchisedek beinhaltet Königtum und Priestertum in einer Person. Ebenso ist es ein Priestertum, das weit mehr noch so die Herrlichkeit des Herrn zur Darstellung bringt, wie das bei Aaron der Fall war. Alles, was im Alten Testament war, ob es das Aaronitische oder ob es Melchisedek war, es waren nur schwache Vorbilder der zukünftigen Güter. Es waren Schatten, so sagt der Schreiber, und auf diese Weise war Gott bemüht, uns etwas mitzuteilen von seinem wunderbaren göttlichen Heilsratschluss, der in der Person und durch die Person des Herrn Jesus verwirklicht werden sollte. Neben dem Hebräerbrief haben wir dann als drittes den Kolosserbrief. Und wir haben es ja eben gelesen, dass wir auch hier eine sehr tiefgehende Belehrung haben über die Herrlichkeit des Sohnes. Wobei man sagen darf, dass wir hier in diesem Abschnitt eigentlich das schönste Zeugnis in der ganzen Bibel finden, im Blick auf den Herrn Jesus. Denn nur hier, im Kolosserbrief, wird der Herr Jesus als der Sohn seiner Liebe bezeichnet. Gewiss gibt es auch andere Hinweise, wo die Liebe des Vaters zum Sohne deutlich erkennbar ist, wo auch darauf Bezug genommen wird. Aber hier wird dem Herrn Jesus tatsächlich dieser Name zugelegt. Er ist der Sohn, nicht nur der Sohn Gottes, der Sohn seiner Liebe. Wobei zweifellos daran zu denken ist, dass er der Mittelpunkt der göttlichen Gedanken, der göttlichen Beziehungen, der göttlichen Empfindungen ist, wenn wir es einmal mit rein menschlichen Worten bezeugen oder zum Ausdruck bringen sollten. Es ist auch gewiss leicht zu verstehen, warum wir gerade im Kolosserbrief eine so tiefgehende, man möchte sagen zu Herzen gehende Beschreibung des Herrn Jesus finden. Denn der ganze Kolosserbrief macht das deutlich, dass man damals in dieser Gemeinde oder in dieser Versammlung in Kolossea sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt hat. Und dass bei diesem Beschäftigen einmal mit der theologischen Philosophie, mit dem Gesetz und manchen anderen Dingen mehr und mehr in diese Gefahr kam, den Herrn Jesus aus dem Blickfeld zu verlieren. Und das ist eine Gefahr, liebe Geschwister, die damals nicht nur bei den Kolossern war. Das ist die große Gefahr auch in unseren Tagen. Wir sind mit allem Möglichen beschäftigt, glauben und meinen, das wären so ganz wichtige Dinge, so ganz wichtige Fragen in unserem Leben. Und wir merken gar nicht, dass da uns letztlich der Blick verloren geht für die Einzigartigkeit und die Größe des Herrn Jesus. Wir suchen etwas an der verkehrten Stelle. Was wir brauchen, ist eine tiefere Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Und ich glaube, bei dieser tieferen Erkenntnis werden wir dann auch die nötige Weisheit besitzen, um den vielen Gefahren unserer Zeit begegnen zu können. Wir brauchen nicht alle ungöttlichen Einflüsse unserer Zeit zu kennen. Was wir kennen müssen, wie jemand mit Recht gesagt hat, das ist die Stimme des guten Hirten. Und nicht nur die Stimme, sondern den guten Hirten selbst. Und dann wissen wir auch, was eine falsche Stimme ist. Und dann wissen wir auch, wer und was falsche Hirten sind. Merken wir, die Kenntnis des Herrn Jesus ist zweifellos ein Bewahrungsmittel in einer Zeit und unter Einflüssen, die immer gottloser werden. Darum hat der Kolosserbrief eine so tiefgehende Bedeutung auch für uns. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist Gott sichtbar geworden. Wir dürfen es vielleicht einmal menschlich sagen, überhaupt fassbar geworden. Meine Lieben, Gott ist eine für uns unfassbare Größe. Der Apostel sagt das an anderer Stelle. Der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Alle menschlichen Vorstellungen im Blick auf Gott, die gehen an der eigentlichen Wirklichkeit vorbei. Hier liegt auch der Grund für die vielen widersprüchlichen Aussagen, die wir im religiösen Raum finden. Wir sind auf Offenbarung angewiesen. Und die größte, vollkommenste Offenbarung Gottes ist der Sohn. Es gibt keine größere. In ihm ist Gott gleichsam sichtbar geworden. Wir haben uns in diesen Tagen schon daran erinnert, es ist wirklich ein wunderbares Zeugnis, das Johannes an den Anfang seines Briefes stellt. Was wir gehört, was wir gesehen, was wir mit unseren Händen betastet haben. Er will mit anderen Worten sagen, das ist eine sichtbare, fassbare Wirklichkeit geworden. Gott geoffenbart im Fleische, nicht so etwas Verschwommenes, wo man nichts mit anfangen kann. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das war die Herrlichkeit, sagt er, eines Eingeborenen vom Vater. Das war die wunderbare Offenbarung des Herrn Jesus. Er war das Bild des unsichtbaren Gottes und er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Damit kommen wir zu einem Ausdruck, den wir hier finden und der seine ganz besondere Bedeutung hat. Im Unterschied zu Johannes, der fünfmal den Ausdruck Eingeborener gebraucht, finden wir bei dem Apostel Paulus hier im Kolosserbrief den Ausdruck Erstgeborener. Und es wird vielleicht gut sein, einmal ganz kurz auf diesen beachtenswerten Unterschied hinzuweisen, der zwischen diesen beiden Ausdrücken besteht. Wenn die Bibel von dem Eingeborenen spricht, in einigen Übersetzungen steht auch das Wort einzig geboren, dann bedeutet das immer, dass er der Einzige ist in dieser Art. Da gibt es keinen Zweiten, auch keinen Dritten. Er ist einzigartig und er ist einmalig. Dieser Gedanke liegt in dem Wort Eingeborener. Und der Geist Gottes zeigt das auch in besonderer Deutlichkeit. Und ich denke, dass die Übersetzung der Eingeborene doch wohl besser ist als der andere Ausdruck der Einziggeborene. Denn bei der letzteren Aussage könnte man auf den falschen Gedanken kommen, dass der Herr Jesus als der Sohn Gottes doch irgendwann einmal geboren worden ist in der vorzeitlichen Ewigkeit. Aber das stimmt nicht. Der Jesus als Sohn Gottes hat keinen Anfang. Er ist der ewige Gott. Ich sage noch einmal, in dem Wort Eingeborener, Einziggeborener, liegt nicht der Gedanke, dass er geboren ist, sondern dass er einfach einzigartig ist. Im Unterschied zu dem Wort der Erstgeborene. Hier handelt es sich tatsächlich um einen Hinweis auf das Geborenwerden. Denn dieser Ausdruck Erstgeborener wird auch in diesem Sinne gebraucht, dass es der zuerst Geborene ist. Dieser Ausdruck wird sogar auch auf den Herrn Jesus angewendet, wenn wir die bekannte Stelle lesen im Lukas-Evangelium, wo von der Geburt des Herrn Jesus geredet wird. Da heißt es, und es kam die Zeit, dass sie gebären sollte, Maria. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Und sie wickelte ihn in Windeln. Der Jesus war tatsächlich in der Familie hier der zuerstgeborene. Maria, das wissen wir, hatte auch später noch andere Kinder. Also in diesem Sinne war er schon der erstgeborene. Aber das ist nicht die eigentliche Bedeutung dieses Wortes hier. Wohl liegt ein gewisser Zusammenhang hier. Und da müssen wir schon etwas zurückgehen in die alttestamentliche Geschichte. Denn die Erstgeborenen in einer Familie hatten eine ganz besondere Vorrangstellung in der Familie. Wir wissen, dass damals in Ägypten die letzte Plage, das letzte Gericht, diese zuerst Geborenen treffen sollte. Das war das furchtbare Gericht, das damals über die Erstgeburt in Ägypten hereinbrach. Und wir wissen, dass es damals bei Pharao dahin geführt hat, dass er dadurch so erschüttert wurde, dass er das Volk ziehen ließ. Denn die Zuerstgeborenen hatten nicht nur bei dem Volke Israel, sondern auch bei den anderen Nationen, auch in Ägypten, eine ganz besondere Bedeutung. Hier lag gleichsam sinnbildlich die Zukunft des Volkes begründet. Auch bei Israel hatten die Zuerstgeborenen eine ganz besondere Segensstellung, verbunden mit dem sogenannten Erstgeburtsrecht. Nach 2. Mose Kapitel 13 gehörten alle Zuerstgeborenen in Israel Gott. Sie waren Gottes Eigentum und sie mussten entsprechend gelöst werden. Das galt nicht nur für die erstgeborenen Söhne, sondern auch alles Männliche, was geboren wurde, was geworfen wurde beim Tier, gehörte Gott. Es musste gelöst werden. Diese Erstgeborenen in Israel waren auch die Priesterschaft. Und sie wurden später abgelöst durch die Leviten, durch die Priester. Aber zunächst sehen wir, hatten sie eine ganz besondere Vorrangstellung. Aber in dem Wort Erstgeborener liegt nicht nur der Gedanke, dass es sich um die Zuerstgeborenen handelt, sondern damit verbindet das Wort Gottes auch sehr oft den Gedanken, dass es der Erste, der Vornehmste, der Angesehenste ist. Und in diesem Sinne wird das Wort Erstgeborener hier gebraucht. Wenn der Herr Jesus hier als der Erstgeborene aller Schöpfung bezeichnet wird, dann soll damit deutlich gemacht werden, er ist einfach der Größte. Er ist der Angesehenste. Denn als er Mensch wurde, als er in diese Welt kam, gleichsam in diese Schöpfung, ohne selbst eine Schöpfung zu sein, dann nahm er natürlich hier in dieser Welt einen ersten, vornehmen, größten, erhabensten Platz ein. Und der Apostel begründet das. Und zwar mit dem Hinweis, dass er ja der Schöpfer aller Dinge gewesen ist. Also nicht der Zeitpunkt seines Kommens war entscheidend, sondern seine Stellung war entscheidend. Wenn es der Zeitfolge nachgegangen hätte, dann hätte kein der Erstgeborene sein müssen. Denn er war der erste Mensch, der geboren wurde. Adam ist nicht geboren worden. Auch Eva ist nicht geboren worden. Sie sind erschaffen worden. Aber Kain hat sie als unfähig erwiesen. Dieses Erstgeburtsrecht für sich in Anspruch zu nehmen. Da musste ein anderer kommen, der diese Segnungen übernehmen sollte, die mit dem Erstgeburtsrecht verbunden war. Und in der Menschheitsgeschichte hat sich niemand erwiesen, der in der Lage wäre, jetzt im heilsgeschichtlichen Sinne geredet, diese Segensstellung einzunehmen. Da kam dann der Mensch vom Himmel und er wurde geboren. Er kam tatsächlich so in diese Welt, wie jeder andere Nachkomme Adams in diese Welt kommt. Er wurde geboren. Und damit trat der Mensch aus dem Himmel, der Jesus, gleichsam in die Menschheitsgeschichte der irdischen Laufbahn ein, um damit durch seine Menschwerdung und durch sein wunderbares Erlösungswerk von Golgatha die Menschheit überhaupt zu ihrer eigentlichen Zielbestimmung zu führen. Denn wir dürfen nie übersehen, dass durch den Sündenfall der Mensch seine eigentliche Zielsetzung total verfehlt hat und nie mehr erreichen konnte. Streng genommen bedeutet das Wort Sünde vom Urtext her oder vom Grundtext her so viel wie Zielverfehlung. Das ist die große Sünde. Der Mensch hat sein Ziel verfehlt. Worin bestand das Ziel Gottes? Meine Lieben, Gott wollte den Menschen zu einer ungeahnten Höhe führen. Denn er nahm in der göttlichen Schöpfung einen bevorzugten Platz ein. Aber in dem Moment, wo der Mensch gesündigt hat, war das Ziel verfehlt. Die Richtung ging in eine ganz andere. Der Mensch konnte nie mehr das Ziel erreichen. Und dieser Weg des Menschen und der Menschheit wäre in der ewigen Verdammnis geendet. Aller Menschen, wenn nicht der Mensch aus dem Himmel gekommen wäre und hätte tatsächlich, man möchte es einmal sagen, eine neue Zielsetzung gesetzt. Durch sein Kommen, durch seine Menschwerdung, durch sein wunderbares Erlösungswerk. Denn er hat dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Er hat Menschen befreit und erlöst und hat sie zu dieser neuen herrlichen Bestimmung geführt. Das ist das große Werk des Erstgeborenen, der Erstgeborene aller Schöpfung. Paulus sagt, diese Stellung, die gehört ihm, weil alle Dinge durch ihn geschaffen worden sind und alles ist zu ihm hingeschaffen worden und er ist vor allen. Das ist die erhabene Stellung des Herrn Jesus. Aber der Apostel geht hier noch einen Schritt weiter. Er wird hier der Herr nicht nur als der Erstgeborene aller Schöpfung betrachtet, sondern der Apostel gebraucht noch einen anderen Ausdruck. Er ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Und auch das wird begründet, damit er in allem den Vorrang habe. Hier haben wir die eigentliche Bedeutung des Ausdrucks Erstgeborener. Erstgeborener bedeutet hier nach dem Kolosserbrief den Vorrang haben, der Erste sein, der Größte sein. Aber dieser Ausdruck schließt auch den Gedanken ein, dass er nicht alleine steht, dass da auch noch andere kommen. So sagt es auch der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Auch da finden wir diesen Ausdruck. Wenn der Apostel von der wunderbaren göttlichen Erwählung spricht, von der herrlichen göttlichen Bestimmung, dann bringt er auch dieses Wort mit hinein. Denn er sagt doch, dass Gott uns bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Bestimmung, damit er, der Herr Jesus, der Erstgeborene sei, inmitten vieler Brüder. Hier haben wir den Herrn Jesus. Wir merken also das Wort Erstgeborener. Wo es auf den Herrn Jesus angewendet wird, bezieht sich immer auf seine menschliche Stellung, während das Wort Eingeborener immer auf seine Gottheit hinweist. Das ist der Unterschied. Eingeborener Sohn bedeutet Sohn Gottes, der Einzige, Einzigartige. Die Bibel sagt aber nie, der erstgeborene Sohn. Wenn vom Herrn Jesus geredet wird, vermeidet der Geist Gottes das Letztere. Da wird nur immer vom Erstgeborenen geredet, nicht vom erstgeborenen Sohn. Und dann wird ein weiterer Zusatz gemacht. Entweder der Erstgeborene, der die Vorrangstellung hat, als er Mensch wurde, im Blick auf die Schöpfung. Oder aus den Toten heraus. Da ist der Jesus, der Erstling der Entschlafenen, nach dem Korintherbrief, Kapitel 15. Und hier wird dieser Aussage oder dieser Tatsache eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Denn als der Erstgeborene aus den Toten ist er das Haupt des Leibes der Versammlung. Und damit kommen wir zu einer ganz neuen Ordnung, die es im Alten Testament nicht gegeben hat, die im Alten Testament sogar völlig unbekannt war. Meine Lieben, es ist sehr bezeichnend, dass wir im Alten Testament fast alle Bezeichnungen finden, die im Neuen Testament auf den Herrn Jesus angewendet werden. Wir haben in diesen Tagen einige dieser Namen und auch Titel berührt, aber sie alle werden schon im Alten Testament vorhergesagt oder auf den kommenden Messias gedeutet. Ob es der Sohn Davids ist, ob es der Sohn des Menschen ist, das sind Aussagen, die finden wir alle schon in den prophetischen Zeugnissen des Alten Testamentes, so dass später die Schreiber und der Herr selbst auch sagen konnte, auf dass die Schrift erfüllt wird. Denn der Messias ist der Sohn Gottes. Das hatten die Propheten schon vorhergesagt. Wir haben uns gestern noch an diese Stelle erinnert, aus Psalm 2. Denn zu welchem der Engel hat er das je gesagt? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So hatte David schon vorausschauend von dem Messias geredet, dass er der Sohn Gottes ist. Ebenso wird ja in Psalm 2 von der kommenden Herrschaft geredet, wo die Nationen ihm einmal unterworfen werden. Auch all die anderen Titel und Namen finden wir schon im Alten Testament. Der König, der Erstgeborene. Aber hier haben wir etwas ganz Neues. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben. Das war ihnen noch nicht mitgeteilt worden, dass der Herr Jesus auch das Haupt des Leibes der Versammlung ist. Denn darin bestand nicht zuletzt auch das Geheimnis seines Willens. Einmal alles nach dem Epheserbrief unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das Wort Haupt, das wir im Neuen Testament ja sehr oft finden, weist auch auf die Vorrangstellung hin, auf die Autorität, die der Herr Jesus hat, nicht nur als Sohn Gottes, sondern als der Menschensohn. Darin bestand das Geheimnis seines Willens, dass dieser verherrlichte Menschensohn einmal alles in Besitz nehmen würde, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Darin besteht dieses Geheimnis seines Willens, dass Himmel und Erde einmal unter der Verwaltung des verherrlichten Menschensohnes stehen wird. Darum können wir auch sehr wohl verstehen, wenn der Herr schon wiederholt darauf hingewiesen hat, ohne dass die Jünger das in dem Sinne so recht gedeutet haben: Ich habe alle Gewalt im Himmel und auch auf der Erde. Sie liegt gleichsam in ihm, dem Sohn des Menschen. Er herrscht im Himmel, er herrscht auf der Erde. Jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, sehen wir das noch nicht. Das wird einem späteren Zeitpunkt vorbehalten sein. Aber, sagt er, wir sehen Jesu, der ein wenig niedriger war wie die Engel, aber jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Das ist der herrliche Platz, den er eingenommen hat. Aber er ist nicht nur Haupt von allem. Hier wird bewusst darauf hingewiesen, dass er Haupt des Leibes ist. Und damit kommen wir zu einer Körperschaft, zu einer wunderbaren Offenbarung, die wir wohl nur bei dem Apostel Paulus finden. Das Geheimnis des Christus. Und dieses Geheimnis, so sagt Paulus, Epheser 3, war in den vorhergehenden Zeitalter verborgen. Das hat Gott den Söhnen der Menschen in den Zeitaltern nicht kundgemacht. Erst nach der Auferstehung, nachdem der Herr seinen Platz eingenommen hatte in der Herrlichkeit des Himmels, da wurde das offenbar. Dass Gott jetzt Menschen sucht, Menschen herausruft, aus den Sündern dieser Zeit, um sie zusammenzuführen zu einer ganz neuen Körperschaft, das Geheimnis des Christus. Und wir wissen, dass Paulus gerade im Epheserbrief auf dieses Geheimnis immer wieder zu sprechen kommt, wo all diese Unterschiede, die es in den alttestamentlichen Haushaltungen gegeben hat, aufgehoben worden sind. Da ist nicht Jude, da ist nicht Grieche, da ist nicht Mann noch Frau, da sind auch die sozialen Unterschiede alle aufgehoben. Da sind wir neue Menschen in Christo Jesu. Und in dieser herrlichen, wunderbaren Gemeinschaft, da ist der Herr Jesus, der Erste, der Vornehmste. Ja, Paulus sagt, das Haupt. Von ihm aus geht gleichsam alles. Und wenn Paulus von dem Haupt redet und in Verbindung mit dem Haupt von dem Leib, dann sollten wir das nicht nur bildlich deuten. Meine Lieben, der Herr Jesus ist nicht bildlich das Haupt. Und die Versammlung, die Gemeinde Gottes, ist nicht bildlich sein Leib. Sie ist es tatsächlich. Ihr seid der Leib des Christus. Das ist das Wunderbare dieser Organismus. Durch den Heiligen Geist wird er gebildet und wird in der zukünftigen Zeit, im zukünftigen Zeitalter, seine vollkommene Darstellung finden, wenn der Herr die Versammlung Gottes von der Erde weggenommen, einmal mit ihm in Herrlichkeit offenbaren wird. Denn wenn Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werden wir mit ihm geoffenbart werden, in dieser Herrlichkeit. Das ist die wunderbare Zielsetzung, die es jetzt auch in unserem Leben gibt. Mit dem Christus verherrlicht zu werden. Und Paulus erinnert uns hier im Kolosserbrief daran, dass er als dieser Erste aus den Toten heraus dieses Haupt des Leibes geworden ist. Denn diese Gemeinschaft, diese neue Gemeinschaft mit dem Christus ist etwas ganz Neues. Es ist eine geistliche Gemeinschaft. Mein Lieben, von daher konnte sie auch erst gebildet werden, nachdem der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist. Das ist sehr bezeichnend. Mein Lieben, wenn der Jesus hier auf dieser Erde geblieben wäre, nehmen wir einmal an, dann hätte es nie eine solche geistliche Gemeinschaft gegeben. Aber er starb, er ist auferstanden. Und jetzt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes dieses wunderbare Geheimnis gebildet. Er ist da das Haupt. Und gerade die Kolosser standen damals in dieser Gefahr, den Blick für den Herrn Jesus zu verlieren. Und sie waren sich gar nicht bewusst, welch schwerwiegende Folgen das auch für ihr praktisches Glaubensleben haben musste. Denn, meine Lieben, der Apostel Paulus macht uns das an einigen Stellen der Heiligen Schrift sehr klar. Und da bedarf es keiner großen Erklärung, um das, was er im Blick auf diese Wahrheiten sagt, zu verstehen. Denn es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo tatsächlich im bildlichen Sinne geredet wird. Aber das Bild wird nicht auf den Herrn und auf die Versammlung angewendet, in dem Sinne, dass der Leib des Christus bildlich ist, sondern Paulus gebraucht den menschlichen Leib als Bild, um uns an unserem menschlichen Leibe dieses wunderbare Geheimnis vorzustellen, diese organische Verbindung, wie sie nun zwischen den Gliedern untereinander besteht, wie es in so geheimnisvoller Weise zu dieser Verbindung gekommen ist, zwischen unserem Haupt im menschlichen Sinne und unseren Gliedern. Meine Lieben, wir betätigen unsere Glieder und wir merken nicht, empfinden das gar nicht, dass das alles vom Haupt aus gesteuert wird. Das ist dieser geheimnisvolle Weg vom Haupt in die Glieder. Ein wirkliches Wunder, das Wunder der menschlichen Schöpfung. Und Paulus sagt, seht, wenn wir jetzt dieses Geheimnis des Christus betrachten, da geht auch alles vom Haupt aus. Von daher ist die Bindung und Verbindung mit dem Haupt von ganz entscheidender Bedeutung. Meine Lieben, denken wir einmal darüber nach, was aus den Gliedern werden muss, wenn keine Verbindung mehr zum Haupt ist. Dann sind sie nicht mehr in der Lage, auch nur die geringsten Regungen zu vollziehen. Und das ist auch im geistlichen Leben so. Die Bindung und Verbindung mit dem Herrn Jesus ist das Entscheidende und Ausschlaggebende. Und wir wissen, wie groß die Gefahr ist, weil die Geschichte das bewiesen hat, bis zur heutigen Stunde, dass wir Menschen allzu leicht, und ich möchte sagen sogar allzu gerne, diesen geistlichen Organismus vertauschen, verändern zu einer menschlichen Organisation. Meine Lieben, da gibt es einen ganz gewaltigen Unterschied. Ob es sich um eine menschliche Organisation handelt oder ob es sich um diesen geistlichen Organismus handelt. Und wir merken schon, das Letztere ist nur möglich, wenn diese Verbindung zum Haupt wirklich in Ordnung ist. Und wie wird die Verbindung aufrechterhalten? Der Apostel sagt es im Kolosserbrief. Er sagt es im Epheserbrief. Wir werden auch im ersten Korintherbrief daran erinnert. Meine Lieben, es ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ohne diese Verbindung durch den Heiligen Geist können wir überhaupt nicht wirksam sein im göttlichen Sinne. Da wird der Mensch wirksam. Aber dann sind es nicht mehr die Regungen, die Auswirkungen des Hauptes. Er möchte durch die Kraft des Geistes in und durch uns wirken. Darum wird das sehr oft, dieses wunderbare Bild der Wirksamkeit der Glieder, auch im Neuen Testament vorgestellt. Ich erinnere an den Römerbrief, wenn Paulus Römer 12 davon spricht, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Dann spricht er von der Unterschiedlichkeit der Tätigkeiten. Und dann gebraucht er auch dieses Bild und redet von den Gliedern des Leibes und sagt, seht genauso, wie es im menschlichen Leib unterschiedliche Glieder gibt, so auch im geistlichen Leib. Oder im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wo eigentlich der Schwerpunkt der Belehrung mehr dahin geht, dass alle Glieder notwendig sind. Und dass kein Glied irgendwie geringschätzend auf das andere schaut und ebenso auch nicht eifersüchtig sein kann auf das andere Glied. Paulus sagt, das ist unmöglich, das ist undenkbar, dass im menschlichen Leib der Fuß eifersüchtig wäre auf die Hand oder das Auge eifersüchtig auf das Ohr. In Korinth war das. Da war es praktisch so. Da war Eifersucht, da war Überheblichkeit. Und deshalb sagt Paulus, seht, im menschlichen Leib ist das nicht. Und der menschliche Leib in seinem Zusammenwirken der einzelnen Glieder ist ja nur ein ganz, ganz schwaches Bild von dieser wunderbaren Funktion, die vom Haupt ausgeht in die Glieder. Und wie wichtig ist es darum, liebe Geschwister, dass wir uns das immer wieder neu sagen lassen, auch hier vom Wort her. Er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Von ihm aus kommt es. Und das setzt voraus, ich sag's noch einmal, dass die Beziehung zu ihm hin auch wirklich in Ordnung ist. Und wir wissen, wie leicht diese Verbindung und diese Beziehung getrübt werden kann. Auch davon redet Gottes Wort an anderer Stelle. Aber das müssen wir und das sollen wir festhalten. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und in dieser Stellung als der Erstling ist er das Haupt einer neuen, wunderbaren Gemeinschaft. Und dazu gehören, meine Lieben, ist ein Vorrecht. Das ist etwas Wunderbares, was wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Und wenn wir den Epheserbrief hinzunehmen, dann sagt Paulus, wo das einmal seine wunderbare Darstellung finden wird. Denn es war das, die Auserwählung Gottes, dass wir einmal heilig und tadellos vor ihm sein sollen in Liebe, in Christus. So werden wir einmal als die Gemeinde Gottes vor Gott stehen, in ihm, dem Haupt, von wo aus alles kommt. Er hat uns dazu passend und dazu fähig gemacht. Und die Herrlichkeit, die ich habe, die habe ich ihnen gegeben. So werden wir einmal vor Gott, dem Vater, stehen. Denn er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst. Das alles hängt mit diesem wunderbaren Geheimnis zusammen. Aber der Jesus wird auch noch in einem anderen Charakter betrachtet, und zwar in der Offenbarung Kapitel 1. Hier finden wir einen Ausdruck, der sich etwas von dem unterscheidet, was wir im Kolosserbrief finden. Kolosserbrief, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Offenbarung 1, er ist der Erstgeborene der Toten. Und da liegt ein feiner Unterschied. In dem zuletzt genannten Charakter ist er der Größte und damit auch der Richter aller. Das ist der Charakter, in dem der Herr in der Offenbarung vorgestellt wird. Jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen müssen. Alle Toten werden einmal vor ihm stehen müssen. Das sagt Gottes Wort ganz klar und unmissverständlich. Denn Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, sodass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen wird, der irdischen, himmlischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist. Meine Lieben, hier geht es nicht darum, dass alle errettet werden. Hier geht es darum, dass der Herr anerkannt wird. Meine Lieben, da müssen auch die Ungläubigen ihn anerkennen, dass er der große Richter ist. Sie müssen vor ihm stehen. Sie müssen ihre Knie vor ihm beugen. Aber wir wissen, dass es dann zu spät sein wird. Denn hier in diesem Leben, da wird die Weiche gestellt für die Ewigkeit. Wenn dieser Augenblick gekommen ist, wo die Bücher aufgetan werden. Meine Lieben, dann ist es zu spät. Dann wird jeder gerichtet werden nach dem, was in den Büchern steht. Und das ganze Gericht, so sagt es der Herr selbst, hat er dem Sohn übergeben. Er ist und wird der Richter sein. Und wir wissen, es wird furchtbar sein. Meine Lieben, wenn die Bibel das sagt, es ist furchtbar, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen, dann dürfen wir schon annehmen, dass dieser Ausdruck furchtbar auch durchaus berechtigt ist. Aber genauso dürfen wir auch andererseits sagen, wenn die Bibel davon redet, dass es Herrlichkeit ist, dann dürfen wir genauso annehmen, dass es eine für uns unbegreifliche Herrlichkeit sein wird. Und diese Herrlichkeit werden wir mit dem Herrn Jesus besitzen in der Herrlichkeit des Himmels. Er ist der Herrliche, die Kostbarkeit. Mit ihm verbunden sein bedeutet teilzuhaben an diesen unbeschreiblichen Segnungen. Und heute dürfen wir etwas davon genießen in der Gemeinschaft mit ihm. Und liebe Geschwister, sind das nicht Erfahrungen, die wir gewiss alle mehr oder weniger, die wir auf dem Wege sind, erlebt und erfahren haben? Wie wir das oft auch mit Recht gesungen haben. Es ist wunderbar, mit Jesus zu gehen, heute schon. Und erst recht in dieser Herrlichkeit, die einmal offenbar werden wird. Denn was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es lohnt sich schon, mit ihm den Weg zu gehen, um dann bei ihm und mit ihm teilzuhaben an dieser unvorstellbaren Herrlichkeit.